Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Einen schönen guten Tag. RBB, Radio Berlin-Brandenburg und kein Ende. Aufklärung und Aufarbeitung des sogenannten Schlesinger-Skandals gehen weiter. Morgen diskutiert der Brandenburger Landtag über den Abschlussbericht des eigens eingerichteten Untersuchungsausschusses. Und wir hatten heute die Möglichkeit, mit der Ausschussvorsitzenden zu sprechen. Darüber hinaus schauen wir nach Brüssel, wo die umstrittene Chat-Kontrolle erneut diskutiert wird, und nach Sachsen, wo die Zahl der festangestellten Journalistinnen und Journalisten ausgerechnet im Wahljahr 2024 durch Verlagsmaßnahmen reduziert wird. 1026 Seiten lang und rund 5 Kilo schwer ist der Abschlussbericht, den der RBB-Untersuchungsausschuss dem Brandenburger Parlament gestern übergeben hat. Zur Erinnerung, der inzwischen abgelösten RBB-Führungsriege rund um Intendantin Patricia Schlesinger wird vorgeworfen, fragwürdige Bonus- und Gehaltszahlungen verteilt und erhalten zu haben. Auch steht im Raum, dass die damalige RBB-Aufsicht, vor allem der Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, versagt hat und möglicherweise den schlampigen Umgang mit Beitragsgeldern sogar gedeckt hat, inklusive eines völlig aus dem finanziellen Ruder gelaufenen Megaprojektes Digitales Medienhaus. Petra Buttke von Bündnis 90 Die Grünen war die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses und ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, wie es zu dem Begriffspaar organisierte Verantwortungslosigkeit in ihrem Bericht kommt.
Ich glaube, dieser Begriff trifft es wirklich sehr, sehr gut. Wir haben ja in diesem Untersuchungsausschuss 34 ZeugInnen vernommen und dabei haben wir halt festgestellt, dass oft nicht ganz klar war, wer tatsächlich für ein Projekt wie dieses digitale Medienhaus schlussendlich die Verantwortung trägt. Und Warnungen aus der Belegschaft wurden auch nicht wirklich wahrgenommen und gehört. Das trifft auf andere Bereiche ebenfalls zu, zum Beispiel das Bonussystem, also bei den außertariflichen Verträgen wurden ja entsprechende Boni gezahlt. Auch da war nicht ganz klar, wie das eigentlich organisiert war, ins Leben gerufen wurde, wer die Verantwortung trug und so weiter. Und von daher, glaube ich, trifft dieser Begriff die Beschreibung der Missstände, die wir beim RBB festgestellt haben und die ja zu dem Skandal geführt haben, sehr, sehr gut.
In der Öffentlichkeit hat sich ja auch der Eindruck festgesetzt, es habe sich da um einen Selbstbedienungsladen gehandelt, zu Recht?
Dieser Eindruck entstand natürlich durch das, was wir erfahren haben, beispielsweise Abrechnung privater Abendessen über den RBB, ein Dienstwagen mit Massagesessel, Reisen nach London oder in die USA der Intendantin. Und deshalb war es ja so wichtig, dass wir den Untersuchungsausschuss eingerichtet haben, um eben diesen Vorwürfen auf den Grund zu gehen. Und wir haben natürlich festgestellt, dass eine Ursache auch die sogenannte Intendantin-Verfassung war. Das heißt, dass am Ende die Intendantin auch über viele Dinge allein entscheiden konnte und dass die Compliance-Strukturen und auch die interne Revision im Haus unbedingt gestärkt werden müssen, um eben klarzumachen, transparent zu machen, wie solche Vorgänge im Haus ablaufen und was abgerechnet werden darf, wie abgerechnet werden darf und was eben nicht.
Sie haben gesagt, Frau Schlesinger konnte schalten und walten, wie sie wollte. Was ist denn die Rolle des RBB-Verwaltungsrats dabei?
Genau, da der Verwaltungsrat, das war ein ganz eindeutiges Ergebnis unserer Untersuchungen, der muss gestärkt werden, er muss professionalisiert werden. Das haben wir ja auch im neuen RBB-Staatsvertrag entsprechend so festgelegt, damit der seine Aufgabe in der Zukunft besser erfüllen kann. Und es war ganz klar, der Vorsitzende, der frühere Vorsitzende des Verwaltungsrates, Wolf-Dieter Wolf, war ja auch als Zeuge zum Untersuchungsausschuss eingeladen. Da aber gleichzeitig Ermittlungen in Berlin der Generalstaatsanwaltschaft laufen, konnte er sich eben auf ein Aussageverweigerungsrecht berufen.
Wie war denn überhaupt die Zusammenarbeit mit dem RBB?
Die hätten wir uns deutlich besser gewünscht. Wir haben ja auch beim RBB entsprechende Dokumente und Akten angefordert. Es gab ja den Compliance-Bericht des RBB, der teilweise auch durch die Kanzlei Lutz Abel erstellt wurde. Den bekamen wir nur verzögert, dann geschwärzt. Wir mussten also tatsächlich auch juristische Schritte einleiten, um die entsprechenden Unterlagen zu bekommen. Wir warten immer noch auf Unterlagen, beispielsweise beim Compliance-Bericht, und da hätten wir uns mehr Bereitschaft des RBB gewünscht, an der Aufklärung, an Transparenz eben da auch einen Beitrag zu leisten.
Sie haben vorhin das digitale Medienhaus angesprochen, ein eigentlich Vorzeigeprojekt, was aber dann wieder beerdigt werden musste, nachdem der Skandal aufgekommen ist. Was hat es damit auf sich? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Also zunächst mal war ja klar, ich glaube auch für alle, dass es einen Renovierungsstau beim RBB gab und dass auch crossmediale Arbeitsplätze für modernes Arbeiten für Journalistinnen geschaffen werden mussten. Daraus resultierte die Idee des digitalen Medienhauses, aber bei der Entwicklung dieses Projektes entstanden also immer höhere Kosten und es wurde nicht rechtzeitig darauf geachtet, wie die Kostenstruktur eigentlich zu sein hat, und es wurde eben auch nicht Einhalt geboten, als klar war, das kann der RBB überhaupt nicht finanzieren. Erst als sich der RBB eben an die Regierung wandte, um eigentlich so eine Art Gewährleistungshaftung zu bekommen, da wurde deutlich, das ist nicht finanzierbar und das Projekt musste dann gestoppt werden. Aber da hätten wir uns halt viel früher bessere Informationen, transparentere Informationen und dann eben in dem Moment, wo klar wird, das ist ja bei vielen Bauprojekten so, das ist nicht zu finanzieren, dann eben auch die Karten auf den Tisch zu legen.
Aber hätte die Rechtsaufsicht, sprich unter anderem das Land Brandenburg, dann nicht viel früher auch selbst hellhörig werden müssen?
Der Untersuchungsausschuss hat sich ja mit der Frage der Rechtsaufsicht sehr deutlich auseinandergesetzt, denn das war ja der primäre Untersuchungsgegenstand. Wurde die Rechtsaufsicht vom Land Brandenburg zufriedenstellend ausgeübt? Wir haben als Untersuchungsausschuss sowohl ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben, als auch einen Sachverständigen dazu geholt. Explizit hat die Landesregierung keine Fachaufsicht, sondern lediglich eine Rechtsaufsicht, weil die Staatsferne und die Rundfunkfreiheit immer gewährleistet sein muss. Die Rechtsaufsicht des Landes Brandenburg hat ihren Job gemacht. Wir können aber rückblickend feststellen, es wäre besser gewesen, sie hätte an allen Sitzungen teilgenommen, sie hätte immer alle Einladungen, Sitzungsunterlagen und Protokolle bekommen, um eben gewissenhafter dieser Aufgabe nachzugehen. Und das ist eine Empfehlung, die der Untersuchungsausschuss auch für die Zukunft abgibt.
Sagte Petra Buttke, Vorsitzende des RBB-Untersuchungsausschusses im Brandenburger Landtag. Dieser Ausschuss wird nicht der letzte Versuch gewesen sein, die Vorgänge im RBB aufzuklären. Die Staatsanwaltschaft in Berlin ermittelt weiterhin gegen ehemalige Führungskräfte des Senders. Und vor dem Landgericht Berlin wird im November darüber verhandelt, ob Patricia Schlesinger ein Ruhegeld von 18.300 Euro im Monat zusteht. Der RBB sieht das nicht so und möchte im Gegenteil einen Schadensersatz in Höhe von 260.000 Euro von seiner Ex-Intendantin. Wir werden also weiter berichten. Ich zitiere: Leipziger Volkszeitung und Sächsische Zeitung bündeln ihre Kräfte und bilden eine der größten Regionalredaktionen Deutschlands. So verkündet es der Matzak Verlag, der beide Blätter herausgibt. Klingt erstmal gut, aber wer häufiger PR-Verlautbarungen liest, der weiß, dass wer Kräfte bündeln sagt, in erster Linie Stellenabbau meint. So auch in Sachsen. Wie der Fachdienst Medieninsider errechnet hat, wird durch die neue Gemeinschaftsredaktion beider Zeitungen die Landespolitik, regionale Wirtschaft sowie Investigatives und Reportage verantworten wird, vor allem die Sächsische Zeitung aus Dresden bluten mit einem Verlust von mehr als 50 Stellen. Leider wollten die beiden verantwortlichen Chefredakteurinnen von Leipziger Volkszeitung und Sächsischer Zeitung heute nicht mit uns sprechen, aber Lars Radau, der Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen.
Das ist aus unserer Sicht ein fatales und falsches Signal zur falschen Zeit. Die Neugestaltung der bisherigen Redaktionsstrukturen, die man in der Matzak-Pressemitteilung so nennt, ist ein Aderlass, ist eine Zentralisierung, ist ein Kompetenz- und ein Personalabbau in Sachsen. Und das ist in dieser Zeit, in der auch die AfD in Sachsen auf dem Vormarsch ist, ein ganz schlechtes Zeichen. Gerade die Regionalberichterstattung, es sollen auch mindestens 6 Lokalredaktionen geschlossen werden. Ein ganz schlechtes Zeichen und aus unserer Sicht ist das ein zumindest düsterer Tag.
Gibt es denn eigentlich Alternativen für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die ihren Job möglicherweise verlieren?
In Sachsen ist die Medienlandschaft mittlerweile sehr überschaubar geworden. Es gibt 3 große Regionalzeitungen, von denen jetzt 2 zum Matzak-Konzern gehören. Und Sie haben ja gerade selbst beschrieben, wie da das Personaltableau reduziert wird. Die 3. Regionalzeitung im Südwesten, die Freie Presse, hat auch nicht viele Reserven, noch Leute anzustellen. Also das ist auch für die Kolleginnen und Kollegen eine sehr schwierige Situation.
Die Kolleginnen und Kollegen in Dresden müssen sich sogar neu bewerben auf ihre Stellen. Wie ist das zu beurteilen?
Das ist aus unserer Sicht auch ein menschlich schwieriges Zeichen, wenn Kolleginnen und Kollegen, die sich lange Zeit darum verdient gemacht haben, hochwertigen Regionaljournalismus zu leisten, jetzt quasi ganz bei Null wieder anfangen müssen mit ihrer Bewerbung.
Wenn Sie uns ein bisschen die Struktur von Sachsen beschreiben, wie schwierig ist das denn, wenn mehrere Lokalredaktionen eingestampft werden? Wir wissen ja, dass auch zwischen Dresden und Leipzig schon relativ große Unterschiede bestehen hinsichtlich der Stadtstruktur zum Beispiel. Wie ist das in ganz Sachsen?
In ganz Sachsen wird die Situation noch schwieriger. Eine Studie des ICPMF in Leipzig hat festgestellt, dass es in Sachsen bereits jetzt blinde Flecken in der Berichterstattung gibt. Und zwar nicht, weil es dort noch keine Lokalredaktion mehr gibt, sondern weil dort Kolleginnen und Kollegen auch jederzeit Übergriffe gegenwärtigen müssen aus dem rechtsextremen Spektrum in der Regel, wo dann viele Kolleginnen und Kollegen sich dort nicht mehr hintrauen. Und dort bräuchte es eigentlich Lokalredaktionen, die vor Ort sind, vor Ort hinschauen und vor Ort das aufschreiben, was ist. Und wenn man das weiter ausdünnt, ist das aus unserer Sicht ein fatales und falsches Signal zur falschen Zeit.
Nun argumentiert der Verlag damit, dass man damit eben auch Kräfte bündeln könnte. Hört sich erstmal gut an. Was sagen Sie dazu?
Natürlich ist das aus Verlagssicht erstmal eine wunderbare Idee. Es decken weniger Leute ein größeres Berichterstattungsgebiet ab. Aber es fehlt die Kompetenz direkt vor Ort. Es werden dann weniger Leute für mehr Fläche zuständig sein. Und das ist aus unserer Sicht kein Qualitätszuwachs.
Haben Sie sich schon mal selber an den Verlag auch gewendet und haben die reagiert?
Wir als DJV werden vom Verlag ohnehin nicht so gerne gesehen und gerne kontaktiert. Nein, wir haben Kontakte zum Gruppenbetriebsrat der Sächsischen Zeitung aufgenommen oder des Verlages der Sächsischen Zeitung und haben unser Missfallen sehr deutlich kommuniziert. Von Matzak haben wir da noch überhaupt keine Reaktion.
Nun gibt es ja oft auch die These, gut, es gibt die Leipziger Volkszeitung, es gibt die Sächsische Zeitung. Beide haben ja nicht das gleiche Leserpotenzial. Also die wenigsten Leute werden beide Zeitungen gleichzeitig abonniert haben. Ist das ein Argument, was bei Ihnen zieht?
Nein, das ist aus unserer Sicht ebenfalls ein schlechtes Zeichen, weil viele Zeitungen, die im Redaktionsnetzwerk von Deutschland von Matzak organisiert sind, unter dessen Dach ja auch die Sächsische Zeitung schlüpft und geschlüpft ist, bekommen einen zentral gesteuerten Mantel. Da fehlt auch weiter lokale Identität. Und es wird dann eben etwas sehr zugespitzt aus Hannover für ein ganzes Bundesland, das auch noch weit entfernt ist, einen Mantel gemacht. Das ist für die Leser eher abschreckend.
Sie sind ja im DJV allgemein auch engagiert. So. Ist das etwas, was Matzak auch in anderen Gegenden schon gemacht hat?
Zumindest kommt uns das schon sehr bekannt vor. Als Matzak Alleineigentümer der Leipziger Volkszeitung wurde, Springer war ja eine Zeit lang daran beteiligt, hat dort auch eine Zentralisierung und einen Kompetenz- und Personalabbau stattgefunden. Und auch bei anderen Zeitungen, die jetzt zum großen Matzak-Konzern gehören, sind dem DJV insgesamt ähnliche Prozesse bekannt. Insofern kann man da durchaus von einer Blaupause sprechen. Eine Blaupause ist ja wunderbar, wenn daraus was Gutes wird. Aus unserer Sicht ist das aber eher kein gutes Rezept.
Sagte Lars Radau. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen. Schlagworte machen das Leben einfacher, zumindest das von Journalisten. Denn mit Schlagworten lassen sich Entwicklungen gut auf den Punkt bringen. Nur blöd fürs Publikum, wenn die Realität zum Schlagwort nicht ganz passt, meint unser Kolumnist.
Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell.
Der große Gewinner der letzten Europawahl ist der Rechtsruck, zumindest aus journalistischer Sicht. Denn Rechtsruck ist der Begriff, der in den Berichten den Wahlausgang auf eine unmittelbar verständliche Formel bringen sollte. Und der nach den Zugewinnen rechter, postfaschistischer oder größtenteils rechtsextremer Parteien in Frankreich, Italien und Deutschland entsprechend häufig zum Einsatz kam. Dabei lieferte die Wahl selbst Hinweise darauf, dass das mit dem Rechtsruck in Europa so nicht stimmt. Ein Kommentar des Spiegel verwies etwa darauf, dass in Spanien und Dänemark, Schweden und Finnland, Polen und der Slowakei die rechten Parteien keineswegs so stark waren wie in den drei großen EU-Gründungsländern. Die mediale Rede vom Rechtsruck ist aber auch in anderer Hinsicht problematisch. Der Begriff vermittelt eine bestimmte Vorstellung von Plötzlichkeit und Bewegung. Vorher war die politische Stimmung woanders, in der sogenannten Mitte oder gar links, was früher einmal das Etikett für sozialdemokratische Parteien war. Nun ist sie mit einem Mal nach rechts gerückt. Gemeint sind damit nie Zugewinne konservativer Parteien, sondern das Erstarken der extremen Rechten. Wie es dazu gekommen ist, darüber sagt der Rechtsruck wenig. Ein Wort wie eine Naturgewalt. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen. Im Archiv fördert schon eine oberflächliche Suche Pressetexte von 1992 zutage, in denen vom Rechtsruck die Rede ist. Die dazugehörige Partei waren damals die Republikaner. Durchsucht man den Zeitungskorpus des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache nach der Häufigkeit, mit der vom Rechtsruck geschrieben wurde, markiert 1992 ebenfalls einen Höhepunkt. Genauso übrigens wie 2018 und die Zeit um die Jahrtausendwende. Und wie das Ende der 1960er Jahre, die Mitte der 1970er Jahre oder das Ende der 1980er Jahre, als besagte Republikaner ihre größten Wahlerfolge feierten. Für das mediale Schlagwort vom Rechtsruck heißt das, es gibt ihn schon ziemlich lange. Und das immer wieder. Nun gehören zur Demokratie wechselnde Mehrheiten. Aber wenn schon 2018 oft und viel von einem Rechtsruck geschrieben und gesendet wurde, wieso wird dann jeder weitere Wahlerfolg jedes Mal wieder neu Rechtsruck genannt? Wie weit rückt der Rechtsruck nach dem Rechtsruck dann etwas nach rechts? Müsste man extrem rechte Politiken nicht viel mehr als Kontinuität begreifen? Mit anderen Worten, der Rechtsruck ist die falsche Diagnose, weil er auf einer falschen Vorstellung von Gesellschaft und Politik fußt. Der Vorstellung einer Welt, die ihre Mitte gefunden hat und dann von Geisterhand ausnahmsweise mal nach rechts verschoben wird. Das ist auf den ersten Blick eine beruhigende Vorstellung. Und wahrscheinlich ist die mediale Formel vom Rechtsruck deshalb auch so beliebt. Rechtsruck klingt irgendwie netter als die Tatsache, dass im Bundestag mehr als 100 Rechtsextreme von der AfD beschäftigt werden. Rechtsruck erscheint angenehmer als die Wirklichkeit, in der ein AfD-Politiker mit SA-Parolen aus der Nazi-Zeit seine politischen Ziele definiert. Aber gerade das macht die Rede vom Rechtsruck so trügerisch.
Anmerkungen von Matthias Dell. In Brüssel wird einmal mehr das Vorhaben verhandelt, das Gegner Chatkontrolle nennen. Ein Thema, das bislang vor allem Datenschützer und Bürgerrechtsaktivisten beschäftigt hat, aber nun auch zu einem offenen Brief von 36 europäischen Politikerinnen und Politikern geführt hat, unter anderem unterzeichnet von den Deutschen Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Konstantin von Notz. Sie argumentieren, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen mit den europäischen Grundrechten unvereinbar seien. Caroline Born aus unserem Studio Brüssel noch einmal ganz grundsätzlich gefragt, um was geht es denn bei der sogenannten Chatkontrolle eigentlich?
Also das Ziel ist, dass man dokumentierten Kindesmissbrauch im Netz besser bekämpft. Das heißt Bilder oder Videos, auf denen Kindesmissbrauch drauf ist. Und Dafür möchte die EU-Kommission Anbieter, also zum Beispiel Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder auch den Facebook Messenger, unter bestimmten Bedingungen verpflichten, dass die ihre Inhalte prüfen sollen. Also die dort versendeten Bilder oder Videos, ob da solche Darstellungen von Kindesmissbrauch verschickt werden, indem das Ganze abgeglichen wird mit bereits bekannten Missbrauchsdarstellungen. Im Moment ist es so, dass manche Online-Dienste, also zum Beispiel von Meta, Facebook oder Instagram, dass die freiwillig nach solchen Inhalten suchen. Aber man hat jetzt vor gut 2 Jahren eine Verordnung vorgelegt, die das Ganze eben verpflichtend machen soll für die Anbieter. Und die EU ist da aber uneins und tritt schon relativ lange auf der Stelle. Jetzt liegt ein neuer Kompromiss auf dem Tisch, der Bewegung in die Sache bringen könnte.
Nun kann man ja eigentlich nichts dagegen haben, dass gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern vorgegangen wird. Wo liegt denn konkret die Kritik in diesem Gesetzesvorhaben?
Sie haben ja schon den offenen Brief erwähnt, der Politiker aus der EU, die sind unter anderem von FDP, Grünen und Piraten. Und in diesem Brief werden Zweifel laut, dass diese Pläne mit den Grundrechten vereinbar sind, weil man sagt, das könnte die Vertraulichkeit von privater Kommunikation untergraben. Auch der deutsche Justizminister Marco Buschmann von der FDP, der hat den Brief nicht unterzeichnet, aber der kritisiert eben dieses massenhafte Scannen selbst von verschlüsselter privater Kommunikation als zu starken Eingriff in die Privatsphäre.
Deutschland ist ein Land, das schon 2-mal Diktaturen erlebt hatte, die keinerlei Rücksicht auf Privatsphäre genommen haben. Deshalb sind wir dort besonders sensibel.
Und Kritiker wenden eben ein, dass dafür verschlüsselte Kommunikation geknackt werden müsste, dass es zu Falschverdächtigungen kommt. Und wir haben unter anderem den Betreiber der Messenger-App Threema, der schon gedroht hat, dass er, wenn diese Verordnung wirklich kommt, sich dann aus Europa zurückziehen könnte.
In welchem Stadium des Brüsseler Gesetzgebungsprozesses befindet sich das denn gerade? Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen?
Also das Thema wurde für morgen nochmal auf die Agenda gesetzt, dass die Staaten sich nochmal darüber austauschen können. Ich habe es erwähnt, Deutschland ist ein großer Kritiker. Es könnte sein, dass Frankreich sich jetzt nochmal umentscheidet. Das würde das Ganze drehen. Das liegt an diesem Kompromiss, der eben vorsieht, dass man zwar weiterhin Fotos und Videos, die verschickt werden, durchleuchtet, aber dass man die Nutzer vorher um Zustimmung bittet. Also man spricht da von einer sogenannten Upload Moderation. Das könnte sein, dass das nochmal Bewegung reinbringt. Selbst wenn das morgen aber beschlossen wird, dann heißt das noch nichts, weil dann haben wir erstmal einen Beschluss der Länder und die müssten sich dann nochmal abstimmen mit dem EU-Parlament. Das hat eine Position, die deutlicher auf die Bedenken der Datenschützer eingegangen ist. Allerdings wurde ja neu gewählt in Europa. Das heißt, wir haben da veränderte Mehrheitsverhältnisse und die Verhandlungen können sowieso erst nach der Sommerpause beginnen.
Danke an Caroline Born aus unserem Brüsseler Studio. Und das war's von uns für heute. Medias Res geht zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.